Unser heutiger Text. Wir werden jetzt im Februar fortfahren im Brief an die Thessaloniker, im ersten Brief. Der erste Brief, den Paulus je geschrieben hat. Ungefähr 49 nach Christus. Das ist wahrscheinlich der erste Brief, den er überhaupt an irgendeine Gemeinde geschrieben hat. Und wir werden jetzt den Monat Februar damit verbringen, durch diesen ersten Thessalonikerbrief durchzugehen. Euer Pastor wird bei seiner Rückkehr dann am 7. März wieder predigen. Aber Ben und ich werden durch diesen Brief gehen. Wenn Ben kommt, wird er wahrscheinlich in Kapitel 4 beginnen. Und Kapitel 3 werden wir jetzt nicht so ausführlich betrachten, aber wir werden jetzt Kapitel 2 betrachten. Wir werden betrachten, was Gott euch und mir zu sagen hat. Kapitel 2, Vers 1. 1. Thessaloniker 2, Vers 1. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkündigen unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht im Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so, wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch, nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht, Gottes Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen, und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Jesus Christus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu gehen, zu re reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Darum wollten wir auch zu euch kommen, ich, Paulus, einmal, sogar zweimal, doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Das ist das Wort Gottes. Der Text heute Morgen ist, wie bei allen Briefen in der ganzen Bibel, es ist nicht an uns geschrieben, aber es ist für uns geschrieben. Es ist ein Brief an die Thessaloniker, er ist nicht an die Gemeinde in Stuttgart. Er ist nicht an mich und dich gerichtet, aber er ist für mich und für dich. So ist die Frage, die wir haben und die wir stellen können: Was hat dieser Text dann mit mir zu tun? Wie kann dieser Text für mich sein? Was will der Herr uns lehren über irgendwas über ihn selbst, über wer wir sind, von diesem Text. Und was ich heute Morgen tun will, ist, ich möchte durch diesen Text gehen aus dem Sichtwinkel eines Dieners, eines Amtsträgers. Er schreibt über seinen Dienst in der Gemeinde von Thessalonich. Aber er beschreibt seinen Dienst in einer Weise, die sehr verschieden ist. Und ich möchte, dass wir, wenn wir es können, drei Aspekte davon, denn drei sind immer leicht zu merken. Und dann möchten wir darüber reden, was hat das mit meinem Dienst zu tun? Nach was sollte ich Ausschau halten in einem Pastor? Wie sollte ich denn denen dienen, die um mich herum sind? Wie soll ich meiner Gemeinde, meiner Frau, meinem Ehemann, meinen Kindern dienen? Wie soll ich meinen Eltern dienen? Wie sollte ich, wenn ich nicht verheiratet bin? Oder wenn ich, wie soll ich Freunden dienen oder Mitarbeitern oder Mitschülern? Oder Leuten, die im gleichen Sportteam sind? Was ist der Dienst, wie soll mein Dienst aussehen und warum soll er so aussehen? So habe ich diese Predigt, die Dynamik des christlichen Dienstes. In der ersten Hälfte, in dieser 1989er Komödie, gibt es einen Film mit Tom Hanks war das. Und es gab einen Buchladen, der hochgegangen ist, und Tom Hanks spielt einen Charakter, der in diesem Laden um die Ecke ist, der wie einem Buchladen aussieht, und es gibt ein Gespräch über, wie kann es nun sein, wenn dieser Buchladen hochgegangen ist, gone up, ich bin nicht ganz sicher, ob das die richtige Übersetzung ist, was ist, wenn dieser, also ein Buchladen wird quasi geschlossen. Und dann fragt eine Mitarbeiterin, was mache ich, wenn ich jetzt wenn ich jetzt keine Arbeit mehr finde, und ein Charakter, George, sagt, ah, du bist jetzt außer Kontrolle. Ha, 6 Monate, 6 Räume und 450 pro Monat. Und dann sagt er, wir wissen das. Du hast uns das schon 1 Million Mal gesagt. Ich glaube nicht, dass du da jetzt so stolz drüber bist, wie Leute, die drüber stolz sind, dass sie groß sind. Ich habe es nicht ganz verstanden, was er erzählt hat, Entschuldigung. Wir denken manchmal als Christen, dass wir gerade aus der Natur der Sache, dass wir Christen sind, dass Christsein etwas ist, worüber wir uns rühmen können. Als würde jemand sagen, weil ich groß bin, bin ich eine bessere Person. Aber tief in meinem Herzen weiß ich, ich bin besser. Wenn ich blondes Haar habe, dann bin ich cooler und bin ich eine bessere Person. Wenn ich klug bin, dann kann ich für meine Klugheit Lob einholen, als wäre es mein Verdienst. Aber die Realität ist meine Größe oder das Fehlen meiner Größe oder meine Intelligenz oder das Fehlen davon. Oder ob ich blauäugig bin oder braunäugig, hat nichts zu tun mit irgendwie von dem. Ich kann dafür kein Lob einheimsen, dass ich groß bin. Es ist schön, ich habe mal einem Pastor gesagt, der hat ein herrliches Gedächtnis. Und dann habe ich gefragt, das ist eine deiner geistlichen Gaben. Und er hat gesagt, das hat nichts damit mit dem Heiligen Geist zu tun. Das ist einfach nur, ich kann dafür kein Lob einheimsen. Es macht mich nicht zu einem treueren Nachfolger. Aber es ist sehr angenehm, natürlich, sich Dinge gut zu merken. Aber er konnte nicht über sein Gedächtnis angeben. Du kannst nicht stolz sein darauf oder dich rühmen dessen, dass du gläubig bist. Wir können für nichts davon gelobt werden. Ein Christ zu sein ist ein Akt von Gottes Gnade gegenüber einem unwürdigen Sünder. Ein Christ zu werden heißt, dass Gott sich ausstreckt zu unseren kalten Herzen und uns eine neue Natur gibt. Und wegen unserer neuen Natur halten wir daran fest, was uns festgehalten hat. Paulus hat das sehr deutlich verstanden. Er weiß, dass er der größte Sünder ist. Er versteht, dass, obwohl er immer noch ein Sünder war, ist doch Christ für ihn gestorben. Und er versteht, dass nichts in ihm war, das ihn empfohlen hätte vor Gott. Und dass Gott in seiner Gnade und zu seiner eigenen Herrlichkeit hinabgegangen ist und Paulus ein neues Herz gegeben hat und ihn als Dienst und Zeugen eingesetzt hat. Paulus sagt an anderer Stelle, ich bin nicht mein, denn ich bin gekauft worden durch einen hohen Preis. Er war ein Sünder, ein Feind Gottes, ein Verfolger Christi. Und nun, ohne sein eigenes Verdienst, ist er kein Feind des Königs mehr, sondern ein Kind des Königs. Er ist ein Erbe der Reichtümer des Königs, er ist ein Teilhabe der königlichen Priesterschaft. Es ist eine königliche Geschichte von Lumpen zu Reichtümern. Kennt ihr diese Story von Münchhausen, der sich bei seinen eigenen Hosenträgern hochzog, sondern eher wie bei Luther, der sagt, wir sind Bettler, das ist wahr. Das ist die Realität, die Paul mit sich herumtrug, überall hin, wo er hinging. Er ist reich über alle Maßen, nicht wegen seinem eigenen Zutun, sondern wegen der unverdienten Zuneigung des Königs selbst. Diese Realität hat Paulus auf seinen Reisen motiviert. Es ist die Linse hinter jeder Unterhaltung und das ermutigt ihn und überregiert seine Gefühle. Der Dienst des Gospels ist ein Dienst von Gnade und Barmherzigkeit und Freundlichkeit. Es ist wie Pastor D.T. Niles. Ich habe den Namen nicht gewusst, aber wir haben vielleicht dieses Zitat schon gehört. Das ist ein Pastor von Ceylan. Er hat Evangelisieren bezeichnet als, dass ein Bettler einem anderen Bettler sagt, wo Brot zu wissen ist. So ist Evangelisation und Dienst ein Ausdruck der Dankbarkeit und Gehorsams gegenüber Gott. Es ist kein Zeugnis von Argumenten. Es ist auch kein Kampf für eine politische Partei und ich kann auch dafür keine Ehre dafür entgegennehmen. Das ist, als würde ich stolz sein darauf, dass ich groß bin. Und Paulus' Brief an die Thessaloniker hier im Text, was er hier beschreibt, in drei Teilen, die interne Beziehung, die horizontale Beziehung und die vertikale Beziehung. Was er denkt und was er fühlt, beschreibt er hier. Auch seine Dynamik, die er hat, die ihn vor und zurückführt zu diesem Volk dort in Thessalonich. Und er sagt auch darüber, was ihn vertikal in seiner Beziehung zu Gott treibt. So gibt es die interne horizontale und vertikale Dynamik. Und das befähigt uns, gnadenreich und geduldig zu sein mit allem, was wir tun. Und auch wenn es zur gleichen Zeit zusammenführt, ist es manchmal hilfreich, unterschieden davon zu reden. Und wie wir dem Leben und dem Dienst uns nahen. Wie nahen wir uns Ungläubigen? Wie nahen wir uns Leuten, deren Sicht über das Leben und über Gott und über Familie und über Politik und Geschlecht, was immer die schwierigen Themen des Tages sind, wenn ihre Sichten anders sind als deine und ihre sagen, du bist liberal und sie sind konservativ oder du bist konservativ und sie sind liberal, was motiviert oder was beeinflusst deine Antwort und was ist dein Ziel ihm gegenüber? Was ist deine Antwort, deine interne Reaktion? Was ist der Konflikt? Vielleicht auch in der Familie auch oder weiter weg. Die Cancel Culture heute in den sozialen Medien. Was sind deine Ziele hierbei? Was sind die Ziele in meinen Gesprächen? Was will ich erreichen? Verteidigst du eine Identität? Verteidigst du deine Nationalität? Deine Region? Ein Bereich? Was sind Christi-Ziele? Was sind Christi-Ziele für dich? Für die, die um dich herum sind? Was ist das Evangelium? Wie beeinflusst es das? Lasst uns dann können wir uns auf das Intervall zwischen internen, horizontal und vertikale Dynamik. Nur ein kurzer Blick auf, was in Paulus Innern vorging, als er die Stadt Thessalonich betreten hat. Was war Paulus Haltung? Was ging in ihm vor, als er Philippi verlassen hatte? Wo er sagte, ich wurde behandelt, sehr schwer behandelt. Wenn wir Apostelgeschichte 16 betrachten, dann sehen wir, dass er das Evangelium gepredigt hat. Und dann hat er einen Dämon ausgetrieben aus einer Frau. Und die Leute sind ziemlich aufgebracht gewesen, weil sie war ein Geldbringer. Und dann haben sie gedacht, dass Paulus und Silas gegen die römischen Traditionen gepredigt hatten. Und dann wurden sie mit Stöcken geschlagen. Und dann sagt er, als er geschlagen wurde, und dann ins Gefängnis. Und er wurde so schrecklich geschlagen, dass als er hinausging, mussten die Leute seine Wunden behandeln. Wahrscheinlich haben diese Stöcke, die ihn immer wieder auf den Rücken und die Schultern und die Brust geschlagen haben, haben vielleicht Blutströme geöffnet, haben die Haut in seinem Rücken aufgerissen. Und sehen wir in diesem Gefängnis. Und er ist in furchtbaren Schmerzen. Der Leib schmerzt furchtbar. Er hat die Hände im Stock und kann sie nicht gut bewegen. Aber was machen Paulus und Silas da im Gefängnis? Sie singen. Und dann kommen die Wände runter und der philippische Kerkermeister will Selbstmord begehen. Aber dann findet er heraus, dass Paulus ein römischer Bürger ist und sie sagen dann zu ihm, was kannst du einfach gehen? Wir tun einfach nur so, als wäre das nicht passiert. Und jetzt sind Paulus und Silas auf dieser Straße. Der erleuchtete Weg westlich nach Thessalonik. Das ist sehr nahe. Vielleicht tun die Kleider ihm noch weh, weil die Wunden noch am Verheilen sind. Und er geht in diese Stadt. Er bleibt an dem Stadttor stehen. 300.000 Leute sind dort, eine gewaltige Stadt. Und er denkt sich, was würdest du denken? Vielleicht kann ich einfach in der Stadt verschwinden. Ich muss mich einfach ausruhen. Ich muss ein bisschen mich ausruhen. Meine Wunden sind noch nicht verheilt. Aber Paulus' Reaktion war, mir wurde gesagt, selbst als sie dort waren, haben wir Freude gehabt in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkündigen unter viel Kampf. Vers 2, unser Text. Das Wort für Kampf, das hier ist, ist Agonia. Da bekommen wir natürlich das Wort Agonie, also Pein, Seelenpein und Qual. Das bekommen wir ja Argon von sich selbst. Das ist der Kampf und die Not, die auch eine athletische Wettkampf beschreibt. Aber Agonia, Agon ist der Kampf. Agonia ist richtig verstanden, zumindest in den historischen, das Gefühl, das du hast, bevor du in den Wettkampf gehst. Wenn du schon mal öffentlichen Wettkampf betrieben hast oder geredet hast. Wie magst du öffentliches Reden? Oder ich war in Highschool, ich habe sehr Mühe gehabt, die ganze Zeit hindurch. Ja, okay, aber es war nicht so wichtig. Wenn der Mensch, gegen den ich war, ging, wenn er nicht gut in Form war, immer wenn ich, wenn ich auf die Ringermatte stieg, dann war ich komplett fertig. Ich habe geschwitzt, meine Nerven waren angespannt. Wenn du schon mal vor Leuten ein Klavier spielen musstest, wenn du einen Wettkampf irgendwo machen musst, dieses Gefühl direkt davor, bevor du loslegen musst. Paulus war mit Widerstand gefüllt. Diese Gefühle in ihm sagten, mach das nicht, du solltest das wirklich nicht tun. Er ist gefüllt mit Agonie, mit Qual. Aber er sagt, er hatte auch Mut. Wir hatten Freudigkeit in unserem Gott. Aber dieses Wort Ermutigung kann man da auch schreiben. Wir hatten Ermutigung in Gott. Er sagt nebenbei, seht ihr das? Er sagt nicht, dass er furchtlos war. Er sagte nicht, dass er furchtlos das Evangelium verkündigte. Das sagt er nicht. Er sagt, mit Ermutigung tat er es, voll auf Pein. In ihm war er voller Angst. Aber er macht's trotzdem. Diesen Mut, das tun, was du tun musst, wenn du es weißt, obwohl du dich dafür fürchtest. Und das macht er. Wir hatten Mut in unserem Gott, das Evangelium euch zu verkündigen. Wird es wehtun? Was war mit der Reaktion? Konntet ihr die Reaktion erkennen oder voraussehen? Wird er wieder so verletzt werden wie die Wunden, die er bereits auf Rücken und Brust hatte? Er war ermutigt, das zu tun, was er tun musste, selbst, obwohl er Angst hatte. Und das ist nicht das erste Mal, dass er Angst hatte. Ich würde sagen, dass Paulus oft ängstlich war oder erschrocken war, fürchtend war. Das war eines seiner Gebetsanliegen. Er sagt der Gemeinde in Ephesus, dass ihm Worte gegeben werden, dass mir das Wort gegeben werde, meinen Mund aufzutun, um das Evangelium des Christus, die Geheimnisse des Evangeliums ohne Furcht zu verkündigen, für die ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich das Wort so verkündige, wie ich es tun sollte, wie ich es sagen sollte. Aber ich tue mich schwer, ich habe Angst, bitte betet für mich. Das war keine automatische Sache. Er hat immer wieder Festigkeit gewünscht. 2. Korinther 12, da redet er von dem Stachel in seinem Fleisch, der ihn davon abhielt, stolz zu werden. Kapitel 12, Vers 7, dass ihn davon abhält, damit ich nicht wegen der außerordentlichen Offenbarungen überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schläge, damit ich nicht überhebe. Wir wissen nicht, was es für ein Stachel war. Manche sagen, es war vielleicht eine Krankheit, eine Behinderung, ein schlechtes Augenlicht. Ein Pastor hat gemeint, und ich mag das tatsächlich, ein Pastor hat gemeint, dass dieser Stachel nicht eine körperliche Sache war, sondern ein Denken, ein geistliches, fleischliches Herz, das wir immer wieder unterwerfen müssen. Und diese Stachel im Fleisch, den er hatte, das Evangelium zu verkündigen, dieser Zorn war Angst. Der Stachel war Angst. Junge, es gibt nichts wie dauernde Angst, die dich wirklich demütig halten kann. Und doch tat er es. Und es passt, weil wenn Paulus über das Fleisch redet, dann redet er selten direkt über den Körper. Aber er redet über unser Herz, über unsere Motivation, die irdische Haltung. Er sagt, es ist mein Fleisch. Ich habe es nicht unter Kontrolle. Ich bin nicht das Bild für vorbildliche Bild hier. Ich fürchte mich, dass es wehtun wird. Ich habe Angst, dass ich abgelehnt werde. wichtiger als die Freuden Gottes sind für mich, wichtiger als das Evangelium Gottes zu verkünden, ist es, ich bin ängstlich. Ich bin voller Angst vor Menschen. Ich habe tatsächlich keine Angst, geschlagen zu werden. Ich bin schon ängstlich vor einem Blick. Ich muss nur einen bestimmten Blick bekommen, dann bin ich schon ängstlich. Uiuiui, was mache ich? Wer denke ich denn, der ich bin? Und Paulus litt. Nach all den Schlägen, nach all der Ablehnung von Freunden und nach Gefängnisaufenthalten, nach Beschuldigungen und wo er bewusst falsch verstanden wurde von seinen Landsleuten, nachdem er immer wieder abgefertigt wurde, da tut er sich schwer mit Angst. Und doch ist er mutig, das Evangelium zu verkünden, nicht ohne Furcht, aber trotz der Furcht, aber auch mit Demut. Er kommt an den Stadttoren von Thessaloniki an mit einem Fokus. Er möchte, wie er in Vers 9 sagt, das Evangelium Gottes verkündigen. Und Vers 14, das Wort Gottes. Die Ankunft des Evangeliums selbst ging nicht über ihn, sondern sie wollten die Herrlichkeit sehen darin, dass Menschen das Evangelium annehmen. Wir sehen in Philipper 2, sagt er, vervollständigt meine Freunde durch das gleiche Denken, die gleiche Liebe, in völliger Einstimmung zu sein. Und hier sagt er, was ist unsere Freude? Was ist unsere Krone? Seid es nicht ihr? Denn ihr seid unsere Krone. Ihr seid unsere Ehre und Freude. Was macht es möglich, dass er sich weiter vorbewegt? Trotz all seiner Ängsten, dass er ihre eigenen, wie kann das sein Bedürfnis, sich zu verteidigen, überwinden? Es ist das Evangelium. Er ist nicht als Botschafter eines irdischen Königs ausgesandt worden oder irgendwelche Sozialsysteme zu verteidigen, sondern er ist gesandt worden, um von dem Messias Jesus, von Christus Jesus zu verkünden, der gelebt, gelitten und gestorben ist, der kam, um uns vor dem Zorn zu retten, der kommen wird und der in Herrlichkeit und Ehre aufgefahren ist. Das ist für alles, für alle von uns, oder? Es ist für alle für uns Realität. Wir müssen das Evangelium auch uns selber predigen, immer und immer wieder. Wir müssen informiert sein und transformiert werden durch das Evangelium und gleichgestaltet werden in das Bild Jesu Christi. Das ist Gottes Wille für uns in allen Dingen. Und es ist dieser interne Kampf, den wir haben, das Evangelium anzunehmen. Das Evangelium, das uns befähigt, hinauszugehen, auch horizontal. Also Paulus sagt auch sehr deutlich darüber, was seine horizontale Sichtweise ist. Und das ist nicht, er sagt in Vers 4, wir sind mit dem Evangelium betraut worden, nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen. Wir kamen nicht mit Schmeichelei. Wir haben keine Herrlichkeit der Menschen gesucht. Vers 6. Wir wollten auch nicht, wir haben auch keine Forderungen als Apostel an euch gestellt. Wir haben das nicht gemacht, obwohl wir es hätten tun können. Und wir haben nicht all die Sachen gemacht, die vielleicht klar gemacht hätten, dass wir dafür da sind. Oder dass es zu unserem eigenen Gewinn sei. Oder für Reisende, die da halt durchkommen, damit sie irgendwelche neue Theologie lernen. Aber die sind tatsächlich da, um Geld zu bekommen und Nachfolger, um zu leben. Und er sagt, nein, ich lebe nicht daraus, dass ich von euch was bekomme. Ich möchte auch nicht schmeicheln, dass ihr euch besser fühlt oder von mir besser denkt. Wir fragten nicht nach Geld. Wir kamen nicht, um Nachfolger aufzubauen oder wir wollten auch nicht betteln und manipulieren. Wir kamen auch nicht in Stärke oder Intelligenz oder unseren Dienst. Wir kamen auch nicht, um zu kontrollieren. Kennt ihr Pastoren, die so sind? Auf beiden Enden des Spektrums, die schuldig sind, dass sie manipulieren, kontrollieren, die um ihr eigenes Gewinnes kommen. Und andere Pastoren, die als Diener kommen, um zu sorgen. Und Menschen, die Herrlichkeit des Evangeliums zu zeigen. Leiter, die von einem göttlichen Ruf leben. Ich bin der seminargetrainierte Pastor, ich bin der Sprecher, ich bin ein Sprecher Gottes selbst. Und dann sagt ihr, hey, da dem fehlt Demut. Aber wie kommt Paulus? Er vergleicht sich hier mit zwei Kategorien, vielleicht auch mit drei. Er sagte, ich kam nicht mit Anforderungen. Aber in Vers 7, sondern wir kamen liebevoll. Und das Wort freundlich oder wie ein Kind, sagen manche Übersetzungen. Er kam ohne Rechte, ohne Macht. Und in dem Sinn hilflos. Und wir sind wie eine stillende Mutter, die ihre Kinder pflegt. Und Vers 8, und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist, wie zärtlich und liebevoll Paulus das beschreibt, das Evangelium zu verbreiten und unter den Thessalonikern zu dienen und Gottes Volk zu dienen. Es war jetzt kein Kampf voller Argumentation. Er hat die um ihn herum sind, so geliebt, dass er bereit war, sich selbst für sie auszugießen, um ihres Profites, um ihres Gewinnes willen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder. Späte Nächte, frühe Morgende, müde, erschöpft. Er gibt ihnen die Milch des Wortes. Könnt ihr das Bild hier sehen, das Bild? Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, bis zum Tod. Paulus hat nur eine Antwort. Wenn Christus sich für mich ausgeschüttet hat, hingegeben hat, für mich einen, der es nicht verdient hat, wie viel mehr sollte ich willens sein, mich selbst hinzugeben für die, die Christus liebt? Ich bin müde, ich habe keine Zeit für dich. Nein. Das ist niemals die Antwort Christi an uns. Er handelt nicht so mit uns, wie wir mit anderen handeln. Christus kommt zu uns wie eine stillende Mutter. Er gibt sich selbst hin, gibt sich hin für uns. Paulus, der Christus nachahmt, macht dasselbe. Wie viel mehr sollten wir das dann auch tun? Freunden gegenüber, Familie. Die Familie ist am schwersten nebenbei. Das sind die uns am meisten irritieren können. Wir haben Geduld mit Leuten, die fast fremd zu uns sind, aber wir sind so schnell, die nah an uns sind, dass wir so schnell wütend zu werden. Das sind die, an die unser Dienst ergehen soll. Paulus beschreibt weiter in dieser horizontalen Dynamik, dass er sich als mit einem liebenden Vater vergleicht, von einer stillenden Mutter zu einem liebenden Vater. Wie liebevoll ist das? In Vers 11 sagt er, jeden ermutigt habe wie ein Vater seine Kinder, euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt wie Gottes würdig, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft hat. Also wie ein Vater, der seine Kinder ermutigt. Und ihr seht die kleine Gruppe von 10-Jährigen, die um die Ecke kommen. Und der Vater ist da und schreibt. Und also ein Wettrennen von Kindern. Und der Vater steht an der Ecke und schreit, geh, 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 renn, lauf, lauf. Auch nochmal Wrestling. Ich war furchtbar im Wrestling. Ich war am Anfang furchtbar. Und meine Eltern sind dann in diesen Wettkämpfen angekommen. Und meine Mutter und mein Vater und meine drei Schwestern kamen zusammen, um mich anzufeuern, und sie wollte ich das eigentlich nicht. Und sie hatten verschiedene Aufgaben, verschiedene Rollen. Meine Schwestern saßen da, es war ein bisschen, die wollten nicht diesen Jungs zuschauen, die da kämpfen. Meine Mutter, die es zusah, wie ich geschlagen wurde, saß dann da ganz, sie war bereit hinauszugehen, um diesen Mann anzugreifen, der ihren Jungen schlägt. Und mein Vater hat sich selbst verausgabt im Schreien. Es war jeder von ihnen seine Aufgabe. Aber ich konnte meinen Vater rufen hören. Go, 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 geh, geh, mach das, du kannst das tun. Und er hat mir geholfen, morgens aufzustehen und dahin zu gehen. Und die Tage, wenn es dann Zeit war, Wrestling ging so schwierig, ich habe so schlecht gemacht, so lange. Ich sitze dann draußen in der Schule, er hat mich dann aufgesammelt und gesagt, Sohn, du musst das nicht mehr tun, wenn du das nicht willst. Er musste nicht durch mich leben. Er hat gesagt, ich muss das nicht tun. Vielleicht hattet ihr keine Väter, die euch ermutigt haben. Vielleicht hattet ihr keine, oder Trainer, die euch ermutigt haben. Du kannst das tun. Und du kannst vielleicht sagen, du wirst das nicht tun. Das wird dich ablenken von dem, was du tust. Und so hat es Paulus mit den Menschen gemacht, wie ein Vater. Und wir auch sind aufgerufen, uns zu ermutigen, und dass wir so wandeln sollen, wie es Gottes würdig ist, der uns berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit in Kraft. Und mein Vater hatte mich damals ermutigt. Und Paulus ermutigt die Leute hier aber nicht zu einem Sport, sondern für ewige Dinge, die für immer bleiben werden. Wie viel mehr sollten die einen Retter haben, die den Heiligen Geist haben, wir den Heiligen Geist haben, der Heilige Geist, der ein Tröster ist, der uns immer wieder ermutigt, und der Heilige Geist sendet Menschen. Wir sind diese Menschen, um zu ermutigen, um andere zu ermutigen, würdig zu wandeln des Christus. Oder wir sind wie liebevolle Mütter oder ermutigende Väter zu unseren Partnern, zu unseren Kollegen, zu unseren Freunden. Oder auch die Beziehungen, Pastoren, Lehrer, Eltern, Kinder, die vom Evangelium, wir wollen ja, dass die vom Evangelium kontrolliert werden. Römer 2, Vers 4, dass ihr die Reichtümer seiner, wisst ihr nicht, dass die Güte Gottes euch zur Buße führt? Was ist es? Was führt andere zum Evangelium und zur Buße? Du denkst vielleicht, du musst Buße tun. Ist es vielleicht Moralismus? Ist es, dass man sie niederruft? Ist es, dass man ihnen sagt, ja, du bist richtig und sie sind falsch? Oder geht es darum, Gott Gott sein zu lassen? Den Heiligen Geist sein zu lassen? Bist du willens, nicht kontrolliert zu werden von deinem Evangelium, sondern und alles von dir zu sagen, sondern zu sagen, es geht um Gott. Gottes Königreich und nicht meine Fähigkeit, dieses Königreich zu verteidigen. Es ist eine sehr befreiende Sache, das Evangelium, dass das Königreich Gottes nicht an deiner Fähigkeit hängt. Das war für mich ein großer Augenöffner im College, in der Philosophie-Klasse, als ich die Fragen nicht beantworten konnte. Ich dachte, Mama, Vater, ich versage gegenüber Jesus hier. Und meine Mutter sagte, Sam, mach dich da nicht verrückt. Gottes Königreich steht und fällt nicht mit deiner Fähigkeit, es zu verteidigen. Und ich dachte, oh, Gott sei Dank. Und zurück in die Philosophie-Klasse. Kannst du gut zuhören? Bist du willens, die nährhafte Milch des Wortes in deinem Leben Veränderung zu tun? Bist du willens, diese gleiche Gnade anderen zu zeigen, die dir zuteil wurde und die immer noch dir zuteil wird? freundlich, liebevoll wie ein Kind, liebend, zart wie ein Kind, liebend wie eine Mutter, ermutigend wie ein Vater. Das zeichnet den Dienst des Volkes Gottes aus. Mit denen, die in der Nähe sind, ist das die Beschreibung, die sie von deinem Dienst geben würden? Das solltest du vielleicht mal analysieren. Vielleicht sagst du, ich denke, dass ich so diene. Aber sagen die, die dir nahestehen, auch sowas? Wir müssen sie fragen. Du musst sie fragen. Bist du gefüllt mit Freude, dass du, wenn du auch jemanden siehst, der im Wandel mit Christus zuwächst, nicht wie du, nicht wirst wie du, sondern dass einer wird wie Christus, jeder Tag. Freust du dich dann drüber? So haben wir die interne Dynamik, die horizontale Dynamik. Und das ist nur möglich mit einer lebendigen und vertikalen Dynamik. Das, was alles motiviert, ist die völlige christuszentrische Fokussierung in jedem Teil. Es geht nicht um Paulus und Silas, es handelt von Christus Jesus. Unser Verlangen in Vers 4 war, Gott zu gefallen, Christus zu verteidigen, zu verbreiten in Vers 9 und Vers 12. Gott, der uns berufen hat. Das Königreich Gottes, nicht Paulus' Herrlichkeit. Und er sagt in Vers 1. Korinther, wir möchten nichts anderes unter euch wissen als die über Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Und das setzt den Christusfokus fort, an dem sich Paulus auch freut in Vers 13. Das Wort Gottes habt ihr angenommen. Nicht als das Wort von Menschen, sondern als das, was es in Wahrheit ist, das Wort Gottes, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Das war keine Botschaft von oder über Paulus. Das war nicht seine Gemeinde. Das war nicht sein Stamm. Das war ein Volk, das die Botschaft gehört hat, die Paulus überbracht hat und die es als das angenommen hat, was es war, nicht Paulus persönliches Zeugnis. Wie hilfreich es ist, dass du dein Zeugnis sagst, das ist nicht das Evangelium. Richtig? Das Evangelium ist nicht, wo du herkamst und wo du nun hingehst, sondern das Evangelium ist, dass Jesus Christus selbst zur Erde kam, starb und wieder auferstanden ist und so weiter. Die Neuigkeit des Königs. Und sie glaubten es. Und sie umarmten es. Und sie folgten dem. Und in vielerlei Weise war die ganze Perspektive, musste die sein, die Johannes der Täufer hatte, als er bezüglich Jesus sagte, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Paulus erkennt, dass er als ein Apostel kommt, als ein Gefolgsmann, der auf offiziellem Anraten des Königs unterwegs ist, nicht seine Botschaft verkündet, sondern die Botschaft eines anderen, nämlich des Königs. Wenn Leute es nicht mögen, dann können sie das mit dem König selbst besprechen. Wenn König den Botschafter angreifen, dann muss der Botschafter das nicht persönlich nehmen. Denn der Botschafter kann ermutigen, er kann sich hingeben für andere um des Königs willen. Aber die Annahme der Botschaft ist nicht hängt nicht am Botschafter, sondern am König selbst. Der Herr Jesus konnte sich selbst verteidigen. Und er kann auch uns verteidigen. Sein Ziel für uns ist, dass wir verwandelt werden in sein Ebenbild. Sein Begehren ist, dass wir die Stolz abgeben. Aber dass wir den Preis erkennen und den Gewinn, dass wir ihn erkennen und dass wir Gewinn haben in ihm. Und der vertikale Fokus nimmt den Blick von uns selbst zu ihm und zeigt, oder unser Bedürfnis zu schmeicheln oder zu kontrollieren oder zu argumentieren oder zu zerschlagen oder zu kritisieren. Ein vertikaler Fokus führt uns hin und alle Ehre hin zu Christus und nimmt Ehre von Christus an. Erwartet Ehre für Christus. Auch Ablehnung, Verfolgung, das wurde von Paulus und Silas auch erlebt. Aber es wurde nicht direkt von ihnen ausgelöst. Sie hatten nichts getan, um der Fokus von Hass und Zorn zu sein. Sie haben nichts gestohlen, sie haben nicht geschmeichelt, sie haben keine Last dargestellt. Na, sie hatten, wenn sie wirklich Blödmänner gewesen wären, und wenn sie Leute dauernd gefragt hätten, ihnen was zu geben, oder wenn sie Leute zuerst Leute, dass sie die Leute kontrollieren wollten, gesagt hätten, hör zu, ich bin ein Apostel, dann wäre diese Antwort des Zornes verständlich gewesen, natürlich. Vielleicht verfolgen Leute nicht Christen, weil sie gegen Christen sind. Manchmal verfolgen sie Christen, weil die Christen einfach blöd sind, sich blöd verhalten. Vielleicht kommen sie nicht mit Freundlichkeit, mit Opferbereitschaft, sondern sie handeln eigenmächtig. Wenn du also verfolgt bist, lass es sein um des Christus willen und nicht für dein eigenes Missverhalten. Nein, nein, sie haben nur das Evangelium Gottes verkündet. Dieser Zorn, den sie erlebt haben, war gegen Jesus gerichtet. Wenn Saulus von Tarsus Jesus getroffen hat, was sagt Jesus zu ihm? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Verstehst du? Das ist mit Paulus immer geblieben. Er hat verstanden, dass die Verfolgung und die Schläge und die Ablehnung gegen Jesus gerichtet waren. Aber die Freude ist auch fokussiert auf Christus. Und Paulus betet über Gläubige in Thessalonich und schreibt ihnen und spricht, denkt drüber nach, vor dem Thron Gottes stehend. Über was freut er sich? Über was ist er aufgeregt? Was begeistert ihn so? Er sagt in Vers 19 und 20, was ist unsere Hoffnung, unsere Freude und unser Rühmen vor euch? Seid es nicht ihr? Denn ihr seid unsere Ehre und Freude. Seht ihr, für Paulus und seinen Dienst, das Evangelium zu verkünden, auch zu Jüngern, es ist komplett Christus fokussiert, Christus orientiert und eine Christus motivierte Handlung. Wie gehst du an Evangelisation heran? Wie dienst du anderen gegenüber? Zu Ungläubigen? Wie dienst du an Gläubigen? Wie besprichst du Dinge Gottes? Wie besprichst du Dinge von Politik oder Theologie? Gehst du gleich in den Angriffsmodus? Ich muss meine Position verteidigen. Da waren böse Menschen da. Wir müssen Menschen reduzieren zu einer einzigen Dimension. Sie sind liberal. Sie sind konservativ. Sie sind pro Trump, gegen Trump. Sie sind pro Abtreibung, gegen Abtreibung. Sie sind keine Menschen mehr. Sie sind nur noch Gegenstände. Danke Gott, dass er uns nicht zu unserer Sünde und unseren Versagen reduziert. Wir sind komplex, wir sind Ebenbilder Gottes. Wenn ich jemals lüge, und ich habe, wir haben alle schon gelogen, bist du ein Lügner? Bist du dann nicht mehr als ein Lügner? Nein. Aber das machen wir. Wir reduzieren sie. Aber Gott macht das nicht mit uns. Es geht nicht um dich. Wir handeln und wir kämpfen um den Glauben, um des anderen Willen, um Christi Willen. Paulus ist kein Schreimann und er führt nicht die Botschaft der Juden fort. Das ist das Evangelium, das ist das Gesetz, folgt dem, fast das Evangelium. Es geht nicht um Antinomianismus und es geht auch nicht um Gesetzlichkeit, sondern es geht um Freude und Herrlichkeit, auch das Erbe und die Heiligkeit zu haben. Was Christus für uns getan hat. Was er für dich und mich getan hat. Während wir noch Sünder waren, ist Christus für uns gestorben, als wir noch seine Feinde waren. Das war die Zeit, wenn er uns geliebt hat. Calvin sagte, wie können wir erwarten, dem Meister zu folgen und nicht in seinen Leiden teilzuhaben? Wir folgen einem leidenden Retter. Paulus schreibt, ich ende jetzt, er schreibt an die Kolosseer. Er schreibt, zieht an als Geliebte, Heilige und Geliebte, zieht an Freundlichkeit, Barmherzigkeit und Demut, Geduld. Ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über das alles. So müsst auch ihr vergeben. Und in 1. Petrus 3 heißt es, auch wenn ihr leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, gesegnet seid ihr, aber fürchtet euch nicht vor ihnen, sondern freut euch, denn der Herr ist heilig, den Herrn, heiligt den Herrn in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit ihr, wenn ihr für Christus leidet, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden. Es gibt ein altes Gesangbuch, ich sage es, eine altes Lied, geschrieben von einem alten Kind. Es wurde geschrieben von einem O dich, O zu sein wie du, gesegneter Retter. Das ist mein andauerndes Gebet. Freudig alle irdischen Reichtümer vergessend, um dich, um gleich zu sein wie du. Zu sein wie du, zu sein wie du. Komm in deiner Süße, komm in deiner Fülle. Presse dein Ebenbild tief in mich hinein. Zu sein wie du, voller Barmherzigkeit, liebend, vergebend und zärtlich und freundlich, den Hilflosen helfend und die Bedrückten erhebend und die irrenden Sünder wieder zu leiten, oh, dich zu sein wie du und erduldend wie du bist und willig zu leiden, auch andere zu retten, oh, wie, zu sein wie du. Herr, ich komme nun, um die heilige Salbung zu empfangen. Alles, was ich habe, bringe ich und von diesem Moment an soll alles, was ich habe, dir gehören. Oh, zu sein wie du, während ich bitte, fülle deinen Geist in mich und mach mich zu einem Tempel, der deiner Innenwohnung würdig ist. Brüder und Schwestern, das ist unser großer Kampf. Immer und immer wieder das Evangelium uns selbst zu predigen, dass wir informiert werden durch das Evangelium, auch gleichgemacht werden im Evangelium und verändert werden vom Evangelium. Und dass dann die Menschen sagen mögen, das ist ein freundlicher Nachfolger Christi. Die guten Botschaft von diesem herrlichen Werk Christi zu verbreiten. Und vergesst nie, dass das Wunder, das nötig war, um dich zu retten. Es braucht kein größeres Wunder, jemand anderen zu retten. Die du siehst, diese Person wird niemals Jesus kennenlernen. Sie hassen Gott. Sie sind heidnische Heiden. Da ist keine Chance für den oder diese. Aber Brüder und Schwestern, es ist dasselbe Sünder, dieselbe Wunde, sie zu retten, wie nötig war, dich zu retten. Also gehen wir voran mit Freudigkeit, mit Mut, nicht weil wir begabt wären, sondern weil der Heilige Geist verheißen hat zu wirken. Und uns gesagt hat, zu gehen, das Evangelium zu verkünden. Seid freundlich und sei bekannt durch deine Freundlichkeit. Diese Dinge beten wir in unserem im Namen unseres Retters. Vater, wir sind kein freundliches Volk. Wir sind selbstsüchtig, überreagierend und ängstlich. Einige von der Personalität her mehr als andere, aber wir können nicht stolz sein darüber, genauso wenig wie wir stolz sein darüber, groß zu sein. Wirke an unseren Herzen, Herr. dass wir mehr sein wie du, dass wir in dein Bild verwandelt werden, dass wir kommen als Kleinkinder, als Mütter, als ermutigende Väter, denn das ist das, was du getan hast für uns. Und wie du wirkst, weil du versprochen hast, in unseren Herzen zu wirken, begehren wir, das, dir die Ehre zu geben, damit wir vor dir stehen können mit all denen, die um uns herum sind, die unsere Freude sind. Das andere, weil du uns gebraucht hast, unweigerlich genutzt hast, um andere zu ermutigen und andere hinzuweisen, zu deinem Thron der Gnade. Und für diese Dinge preisen wir dich in Jesu Namen. Amen.